Hier spricht wieder euer Marco aus der Zukunft, der diesen Podcast eigentlich an einem Freitag releasen wollte, weil ich ja versprochen habe, dass unsere House of the Dragon Folgen ja Bonusfolgen sind. Nun ist Eve leider krank geworden und wir konnten freitags unsere Sonntagsfolge nicht aufnehmen. Deswegen habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und diese Bonusfolge von Freitag auf Sonntag geschoben. Deswegen wundert euch nicht. Und ich glaube, unsere Antwort ist auch entsprechend, weil das ja nur eine Bonusfolge ist. Dafür geht leider ein Podcast erstmal flöten, aber nicht komplett flöten, sondern wird einfach um eine Woche verschoben. Wir hätten anlässlich des Starts von Axel F., dem vierten Beverly Hills Cop, über den Film gesprochen und ein bisschen natürlich über die drei davor. Das verschiebt sich jetzt bloß um eine Woche. Wir werden auch weiterhin noch über The Acolyte reden. Also es wird noch einiges passieren. Und unabhängig davon, ob da jetzt ein Podcast weniger oder am Ende ja doch mehr ist, weil wir machen ja in dieser House of the Dragon Zeit mehr Folgen als sonst. Es geht euch also auch gar nichts verloren. Aber das ist nicht das einzige Zeitkritische, worüber ich gerade reden will, nämlich, Achtung Werbung, ich möchte auch über Holy Cross Hitchies reden. Ihr kennt vielleicht diese Süßigkeit Hitchies, diese Kultsüßigkeit. Und die haben eine Kooperation mit Holy gemacht, so wie wir ja auch eine Kooperation mit Holy haben. Deswegen weise ich euch ganz kurz darauf hin. Holy kennt ihr ja, das ist das Getränkepulver, das ich mittlerweile fast täglich trinke, vor allem wenn ich im Büro bin, als Kaffeeersatz, das man zusammen mit Wasser anmischen kann, das kalt besonders gut schmeckt, das vegan ist, das keinen Dosenmüll verbraucht, dass man mit Pulver anrührt und mich einigermaßen wach und fit hält und dabei auch noch versehentlich sehr gut schmeckt. Eve und ich reden ja immer wieder darüber. Und mir hat der liebe Max von Holy ein großes Care-Paket zugeschickt zu dieser Aktion. Die ist gerade erst gelauncht und in diesem Care-Paket ist das drin, was man so kriegen kann, nämlich drei neue Special Edition Sorten von Holy. Einmal blaue Drachenzunge, Cola-Spinnenbeine und orangene Krakenarme. Aber Achtung, diese Aktion kommt so gut an, die blaue Drachenzunge ist schon ausverkauft. Hab das aber noch hier rumstehen. Ich habe das noch nicht probiert. Was ich aber probiert habe, weil wir ein Public Screening, Public Viewing von einem EM-Spiel im Büro gemacht haben, da war auch ein Sack, ein Kilogramm Sack Hitchies dabei. Im Holy-Geschmack, also genau umgekehrt. Nämlich Apple Alligator, Fruity Frog, Raspberry Raptor, was eh drei meiner Lieblingssorten sind. Und ich kann so viel verraten. Ich habe diesen Sack halt im Büro aufgemacht und auf den Tisch gestellt und davon ist nichts mehr da. Und davon war auch sehr schnell nichts mehr da. Die Leute haben das geliebt. Ich bin gespannt, wie die neuen Sorten schmecken, vor allem, wenn ich jetzt mit blaue Drachenzunge ja sogar eine super exklusive Sorte habe. Davon könnt ihr euch auch selbst ein Bild machen, zumindest von dem, was noch da ist. Die Aktion endet am 18.07. bis 16 Uhr. Link dazu gibt's in den Shownotes. Wie immer kriegen Bestandskunden mit dem Code NERDKULTUR 10% auf ihre Bestellung. Neukunden kriegen 5% über Nerdkultur 5. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Außerdem gibt es noch limitierte Dinge wie T-Shirt, Thermoshaker und Sticker. Das war alles zu Holy Cross Hitchies. Jetzt reden wir wieder über Blut und Kultur und damit zurück zu Vergangenheits-Eve.
Marco?
Ja?
Wir feiern heute Premiere bei Nerd und Kultur. Generell feiere ich heute Premiere, was meine Arbeit im Gesamten angeht. Weißt du warum?
Also,
weil es das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich einspringe bei einem Podcast, der eigentlich zur Hälfte meiner ist. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerd und Kultur, weil euch fällt es vielleicht auf, Marco zieht hier die wöchentlichen Folgenbesprechungen von House of the Dragon durch und das hat so ein bisschen Tradition, weil Marco und ich, wir sind große Drachenfans und große Westeros-Fans und große Game of Thrones-Fans, aber ich habe zurzeit ein sehr, sehr, sehr enges Schedule, das heißt, es ist eine extra Folge pro Woche und deswegen, wenn ich kann, bin ich da, aber Marco hat es eigentlich so geplant, dass jede Woche ein anderer Gast da ist, so ein bisschen im Wechsel, damit es auch frisch bleibt und neue Meinungen kommen. Hm. Und wenn so ein Gast mal absagt, ist die Fallback-Option kein anderer cooler Gast, sondern
Dora.
sondern ich. Und ich bin jetzt.
Ich hatte ein paar andere coole Gäste, aber sie haben es heute
ja,
nicht
ja,
geschafft.
Deswegen, also wir nehmen ich Donnerstag bin heute auf, der coole ich. Gast bei Nerd und Kultur. Es freut mich voll, heute mal als Gast hier zu sein. Es war was ganz anderes. So, wow. Sag mal, wie funktioniert denn das mit Nerd und Kultur? Ich habe das ja nicht ganz verstanden, Marco. Erzähl mir das doch mal. Ich als Gast.
Das ist normalerweise, also pass ja. auf, ne? Also das heißt ja auch Nerd und Kultur. Das heißt, einer. Wie soll ich sagen, es steckt schon ein bisschen im Titel. Einer ist vorbereitet, der andere kommt nur rein. Mhm. Der Vorbereitete, der kümmert sich um die Gäste, um die Organisation, um die Post-Production.
Aber der scheint ziemlich scheiße um darin zu sein, wenn er direkt als Fallback-Option den anderen...
Und der andere ist der mega geile Fallback, weil der immer was zu sagen hat. Weißt du, der andere ist ich habe es ja schon mal gesagt, der andere ist wie eine Handgranate. Die schmeißt in einen Raum rein, macht die Tür zu und irgendwas wird passieren. Und es ist immer gut. Und du musst nichts vorbereiten, du musst da nicht groß planen. Du musst nur die Kamera auf ihn richten oder das Mikro anschalten, am besten beides. Und dann funktioniert das immer. Und wenn er dann noch Zeit für mich findet, dann ist er natürlich mein absoluter Lieblings-Talk-Partner überhaupt.
Ich möchte jetzt noch etwas in eigener Sache sagen. Mhm. Und bevor wir wirklich loslegen. Eventuell wird es jetzt ein bisschen emotional. Aus Gründen bin ich zurzeit ein bisschen emotional. Egal. Aber ich muss sagen, wir machen jetzt diesen Podcast seit 2021, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Angefangen fast direkt vor meinem Geburtstag. Eine Woche, glaube ich, vor meinem Geburtstag, weil während meiner Geburtstagsepisode, die The Bad Batch war, meine ich, dass du sogar Happy Birthday gesungen hast. Und ich glaube, das war die zweite Episode, die wir je gemacht haben, weil die erste war James Gunn's The Suicide Squad. Und dieses Projekt, das als so ein kleiner Spaß angefangen hat, ist mir so ans Herz gewachsen. Es gibt Wochen, wo man einfach keinen Bock hat, ins Büro zu kommen. Das kennst du. Aber wenn ich Podcast mit dir habe, es gab schon Tage, wo ich nur für den Podcast reingekommen bin und danach wieder reingehauen bin. Also, gucken mich Leute auch an, wie der geht, kommt um 12 und geht um 2. Hör mal. Aber das ist halt manchmal so. Und ich liebe dieses kleine Projekt. Und ich möchte zwei Sachen sagen, weil wir müssen heute ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich noch was zu produzieren habe. Und ich bin ja derjenige, der immer sagt, guck auf die Uhr und dann laber ich viel zu viel. Was mir vollkommen bewusst ist. Es gibt ein paar Sachen, die ich sagen wollte. Einmal wollte ich mich bei einem meiner besten Freunde meiner Kindheit bedanken. Das ist der Joel. Den kenne ich, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Und er wohnt in Kanada und hört jede einzelne Nerd- und Kulturfolge. Jede einzelne. Und er ist ein Riesenfan davon. Und er sagt halt auch immer, er mag halt auch, was ich auf Moviepilot mache, aber er findet diese Dynamik zwischen dir und mir so cool, weil wir so anders sind von allem her und dass dadurch halt die spannenden Gespräche entstehen und dass dadurch halt auch, wir haben ja auch eine Chemie. Ich meine, wir sind ja auch im wahren Leben Freunde. Wir sind richtig dicke Freunde geworden. Aber wir haben halt ganz andere Auffassungen und Arten, Sachen zu präsentieren, dass das ein super Projekt ist und dass es mittlerweile Leute gibt, die mich nur über diesen Podcast kennen, das ist verrückt. Und deswegen wollte ich allen nochmal danken, die zuhören. Ich weiß, das machen wir normalerweise am Ende, aber ich wollte es jetzt mal sagen, weil ich heute ein bisschen emotionaler bin. Und vor allem möchte ich dir danken, lieber Marco, weil das war deine Idee, nicht meine. Und dass du auch mich damals angerufen hast, so, ja, ich suche einen Podcast-Partner, hast du Bock? Und ich so, moi? So, wirklich? Und ja, dass du da auch echt dahinter, ich weiß noch am Anfang, als du es gesagt hast, dachte ich, ja, das ist halt so eine Idee, wie Leute 20.000 Ideen haben, aber wie viele Ideen hat man tatsächlich und was setzt man tatsächlich um? Dann kamst du irgendwann mit, ja, also es wird jetzt passieren nächsten Monat und dann war es wirklich soweit und ich, what? Deswegen, ich kann Witze reißen darüber, dass du so super organisiert und durchstrukturiert bist, aber ohne dich gäbe es diesen Podcast nicht, okay? Weil durch diese Struktur und diese Organisationsfähigkeiten, die du hast, und die sieht man ja auch deinen Videos an, funktioniert das überhaupt und sind hier die Lampen an, beziehungsweise die Mikros an. Und deswegen wollte ich nur Danke sagen als Podcast-Partner über die ganzen Jahre, weil wir feiern ja jetzt schon fast Jubiläum. Und danke, dass du echt ein super, super Freund bist, auch wenn das Mikro ausgeschaltet wird. Und deswegen danke, danke und sich küsse. Und das ist mal was anderes für ein Intro. Mann, sind wir heute emotional. Und das kommt auch noch nur vom blöden Gast, der vertritt.
Ja, ich bin jetzt sehr gerührt davon. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Eve, du weißt, was ich davon halte, von uns beiden auch. Und ohne dich gäbe es das ja auch nicht. Und es, mir war der Wunsch, einen Podcast zu machen, aber ich war lange auf der Suche nach einem Partner. Also ich habe immer die Augen und Ohren offen gehalten, wer der Richtige sein könnte. Und als ich gemerkt habe, dass wir eigentlich richtig gut vipen, hat sich der Gedanke so ein bisschen verfestigt. Ich glaube, ich kann sogar meinen Finger drauf zeigen, wo ich gemerkt habe, ey, mit dem könntest du richtig gut befreundet sein.
Darf ich raten?
Ja.
CCXP?
Ja.
Ja.
Wo genau?
Es gab so einen Aftertalk, als wir schon raus waren von der Bühne und alles und dann auch noch mit Leuten essen waren. Und da haben du und ich einfach extrem lange gequatscht über Gott und die Welt.
Da, ja, das kann sein. Ich kann nicht mal mit dem Finger genau da drauf zeigen. Aber worauf ich zeigen kann, ist der Moment, wo ich mir gedacht habe, mit dem wirst du mal richtig gut befreundet sein. Ist, als wir in der Hotellobby saßen und auch über Politik und so geredet haben. Und ich wirklich so einen Moment hatte, wo ich von dir was gelernt habe. Du hast mir was sehr Interessantes erzählt.
Ich weiß, the soft bigotry of low expectations?
Ja.
Ja, das war das.
Genau das. Ich habe dir da wirklich mit sehr offenen Ohren zugehört und mir gedacht, das ist interessant, das ist ein interessanter Standpunkt. Und ich könnte jetzt ewig mit dir darüber diskutieren. Und die Frage ist, könnten wir das auch über Filme machen?
Was witzig ist, weil von dem Zeitpunkt an, wo du beschlossen hast, das Podcast-Thema kommt, konnte ich gar nicht mehr mit dir telefonieren.
So. das war die andere, wie soll ich sagen, das ist der eine Bonus, der da mitkommt. Wenn ich merke, wir werden jetzt eine Stunde lang über einen Film reden, dann sage ich immer,
spar dir das für einen Podcast, verschieß nicht das ganze Pulver. Häufig wolltest du sogar gar nicht wissen, was ich von einem Film oder einer Serie halte. Oder hast gesagt, schreib mir mal bitte nur in einem Wort oder so, gut oder schlecht. Weil du wolltest die Argumente gar nicht hören, du wolltest gar nichts hören. Weil das war für dich wie ein Spoiler bei einer Serie.
Und das fand ich nenne ja sowas nicht Spoiler. Ich hasse es ja, wenn Leute sagen, eine Meinung ist ein Spoiler, aber ich würde gerne frisch in die Diskussion mit dir gehen, ohne zu wissen, was mich erwartet.
Weißt du was, in dem Fall wärst du gar ein Spoiler, aber ein Spoiler nicht für den Film, sondern ein Spoiler für Nerd und Kultur.
Weil? Ach so, ja,
ja, stimmt. Es wäre ein Spoiler nicht für die Serie oder den Film, sondern es wäre ein Spoiler für unseren Podcast. Also für die neue Episode Nerd und Kultur.
Ja, that being said, das hier ist eine Folgenbesprechung, um jetzt für die kurze Folge in das kurze Gespräch endlich mal reinzugehen nach einem langen Intro. Wir werden heute natürlich über die dritte Folge der zweiten Staffel House of the Dragon reden und deswegen gibt's da auch keine Spoiler-Barrieren, weil ihr solltet das gesehen haben. Nichtsdestotrotz, Eve, wie ist denn deine Meinung zu dieser dritten Folge The Burning Mill?
Also ich fand sie wieder super. Ich weiß, das ist so lustig. Im Internet, wenn du irgendwas ganz toll findest, dann bist du sehr schnell ein Chill und der mag ja eh alles. Und wenn du das kacke findest, so, du findest ja eh alles kacke. Und gerade laufen zwei Serien parallel und eine finde ich von Woche zu Woche fast beschissener. Und die andere, ey, die erinnert mich daran, wie es war, als man früher wirklich morgens wach geworden ist und heiß drauf war, dass eine neue Episode von dieser einen Sache kommt, über die man dann noch ganz lange reden möchte. Und das ist für mich House of the Dragon. House of the Dragon ist so toll, das ist gerade für mich steht außer Konkurrenz, weswegen es mir ein bisschen wehtut, dass die Videos nicht so gut geklickt werden. Es reicht nicht wie vor zwei Jahren, weil da war jedes Video so zwischen 70, 80k. Jetzt so, aber ist mir egal, das ist so ein Passion-Projekt, das ist eine Serie, die, wenn ich dazu beitrage, dass auch nur zwei, drei Leute, die noch mehr gucken, umso besser, weil das ist so alles, was ich mir von meinem Entertainment wünsche. Es ist klug geschrieben, es ist wahnsinnig toll gespielt, es ist unfassbar stark inszeniert und gerade diese Episode, ich glaube, Leute könnten sie schon fast als Füller bezeichnen. Ich weigere mich, das aber zu behaupten. Es ist ein weiteres Zuspitzen. Es ist ein weiteres Zuspitzen. Und ich glaube, diese Episode könnte man kurz beschreiben als den Point of No Return. Denn dachten wir eigentlich, dass wir ihn sowieso hatten. Aber jetzt wird er ausgesprochen. Also es wird wirklich ausgesprochen, der Krieg ist nicht mehr zu verhindern. Jetzt ist zu viel passiert. Jetzt stecken wir tief in der Scheiße drin. Und wie sie, ich finde, von den drei Episoden ist das auch die mit den stärksten Bildern bisher. Also einfach nur Stichpunkt Harrenhal. Das fand ich ja unglaublich. Diese Folge bringt für mich auch so ein bisschen wieder den Das ist ja das, was bei Game of Thrones nicht so häufig im Vordergrund steht, weil Leute vergessen manchmal, dass es trotzdem noch irgendwo eine Fantasy-Show ist. Hm. Weil es halt so am dem realen Mittelalter dran ist und Politik steht im Vordergrund. Aber diese Episode hat wieder sehr viel Mythologie reingebracht, fand ich. Und ich stehe ja voll auf sowas, wenn man es denn richtig macht. Und ich fand das richtig stark. Ich war total begeistert. Das war für mich auch diese Season die beste Performance hier von Emma Darcy. Also ich fand sie sehr stark.
Also meinst du jetzt diese Folge speziell oder generell die Season?
Diese Folge war in dieser Season bisher ihre stärkste Folge. Und ich bin hin und weg. Und der Schauspieler, der für mich diese Season aber so ein bisschen stiehlt, ist der, was habe ich schon letztes Mal gesagt, ist Aegon Targaryen. Weil der mir nicht mehr egaler hätte sein können in Season 1. Also er war halt der, der fälschlicherweise auf dem Thron gesetzt wird. Und deswegen mag man den nicht. So. Und die hätten so krass einfach aus ihm Joffrey 2.0 machen können. Und ich dachte auch, dass sie es tun. Aber er ist es nicht. Und ich finde, wie sie ihn schreiben und erst recht, wie der Typ das spielt. Ich wette, wenn du diese Drehbücher kriegst als Schauspieler, erst recht nach der ersten Season, sagst, wow, das darf ich alles sagen, das darf ich alles mit meiner Figur machen dieses Jahr. Ich wette, der freut sich total.
Ja, ich habe das auch bei den Behind the Scenes gesehen, dass der Darsteller, dessen Name mir jetzt entfallen ist, auch sehr viel Gedanken reingebracht hat in die stillen Momente, in denen du ihn nur siehst, auch wenn er in den Spiegel schaut oder sowas. Da gibt es hier so einen Moment. Und was die Mythologie angeht, da bist du jetzt hier an der richtigen Adresse. Wir werden auch ein bisschen in die Mythologie eintauchen, weil da bist du, glaube ich, nicht so tief drin. Es sei denn, du hast dich für die Folge jetzt ein bisschen eingelesen. Da gibt es ein paar Dinge. Ich würde nur an einer Stelle widersprechen. Ich finde, das ist nicht der Point of No Return ist überschritten, sondern wir sind genau an dem Punkt of No Return. Also gemessen an dem Gespräch zwischen Alice und Rhaenyra, entweder wir werden jetzt wirklich an den Punkt, wir sind über den Punkt des No Return, oder es steht noch zur Debatte. Ja, weil ich glaube, das sind die zwei Personen of Reason, wie man so schön sagen würde. Wenn mir die Folge 1 gezeigt hat, und das ist das tolle Schauspiel in dieser Folge, du siehst Alice und Cook wirklich an, wie sie sagt, nee, es ist kein Fehler, es gibt kein Zurück, aber du siehst, wie sie zweifelt. Du siehst es einfach in ihren Augen. Sie zweifelt, sie glaubt, was Rhaenyra sagt, sie will es nur nicht glauben.
Na, und sie weiß auch, das spielt jetzt nach allem, was passiert ist, keine Rolle mehr. Weißt du?
Das kann
selbst
sein,
selbst wenn einem Kind wurde, dem Königssohn wurde der Kopf abgetrennt, da kommst du nicht mehr drüber hinweg. Das geht nicht. Selbst wenn sie die treibende Kraft sein wollen würde, die das jetzt stoppt und die sogar zu ihrem Sohn geht und sagt, wir haben einen Fehler gemacht, sie könnte da nichts mehr anrichten, glaube ich. Ich glaube, dafür ist zu viel passiert, dafür sind die Fronten generell zu verhärtet. Und
lass es mich anders ausdrücken, ich sehe den Weg auch nicht zurück. Aber ich finde das so spannend, weil bisher hatten wir eine Diskussion, einen Streit, einen Konflikt, einen Krieg, der darauf basiert, dass Leute nicht miteinander reden. Man könnte wirklich in jeder Folge in den Fernseher reinschreien, jetzt redet doch einfach mal miteinander. Holt einen Mediator dazu, der euch zwingt, euch in die Augen zu gucken, euch zu sagen, wie ihr euch eigentlich fühlt, was ihr dem anderen mögt, was ihr nicht mögt, was ihr wirklich fühlt, was ihr aber die ganze Zeit versteckt. Denkt nur mal an Aemond in dieser Folge, der wieder bei seiner Mutterfigur kauert und der Mutter gegenüber in Wirklichkeit aber sehr eiskalt ist, weil er nicht will, dass sie ihm anmerkt, dass es ihm leid tut, dass er Luke getötet hat. Das sagt er ja nur seiner Mutterfigur, aber nicht seiner Mutter. Also die Leute sind immer hinter ihrer Fassade versteckt. Und bei Aegon noch mehr als je zuvor. Und du willst halt die Leute mal anschreien, dass sie miteinander reden. Und jetzt hast du diesen Punkt, an dem wirklich mal zwei miteinander reden und sie zumindest die Wahrheit des anderen endlich kennen und verstehen. Und jetzt ist die Frage, weil bis dahin könnte man alles entschuldigen mit, es ist ja halt ein blödes Missverständnis, scheiße gelaufen für die Menschheit und für diese Familie. Aber jetzt wissen sie etwas mehr und jetzt, alles, was jetzt noch passiert, ist noch mehr selbst verschuldet, als es davor war.
Das stimmt, aber das hatte ich vergessen. Ich finde es auch cool, es macht das Ganze komplexer und es gibt der ganzen Nummer noch etwas wirklich Shakespeare-isches noch mit hinzu und auch so eine klassische griechische Tragödie spielt sich jetzt vor unseren Augen ab. aber es macht's halt besser, weil es jetzt zu spät ist. Also einfach vom Storytelling. Mhm. Also du hast recht, es sind zwei Fraktionen, die hätten längst miteinander reden müssen. Es recht, das Ganze, dieser ganze Krieg ist aus einer besten Freundschaft sogar entstanden. Mhm. Zwischen zwei ehemaligen besten Freundinnen in der Kindheit bis, sag ich mal, Teenie-Alter. Und deswegen war es auch so stark, dass gerade die beiden Figuren, mit denen alles angefangen hat, jetzt einfach mal wir eine Szene haben, wo die beiden an einem Tisch nebeneinander sitzen und miteinander reden. Das war schon extrem wichtig, auch für die Charakterentwicklung, auch für die Bedeutung, dass man sich nochmal zurückberuft, wie hat das Ganze angefangen. Aber eben weil nicht miteinander geredet wurde und weil solche fürchterlichen Dinge geschehen sind, die beiden Parteien angetan wurden, die ganz andere Motivation da noch mit reingebracht haben. Weil es ist nicht mehr, Alicent ist sauer, Rhaenyra ist sauer und die beiden sind sauer aufeinander. Es gibt jetzt so viele Fraktionen, die kannst du jetzt nicht mehr, die kannst du jetzt nicht mehr beschwichtigen. Die kannst du jetzt nicht mehr zurückrufen. Also ich sehe es nicht. Es ist so ein bisschen wie der Zauberslehrling mit Mickey Mouse, weißt du? Der sich da so einen Besen zusammen zaubert, dass er für ihn das Wasser, sich ums Wasser kümmert, um den Brunnen. Und er sich übersieht, sind es 40.000. Und selbst wenn er die Kleinen hackt, dann werden es einfach nur noch mehr und mehr und mehr. Und er ist komplett überfordert. Das ist so ein bisschen das. Das ist das, was die beiden losgetreten haben. Teilweise absolut nicht beabsichtigt, aber es ist passiert.
Es ist passiert. Und was auch schön an dieser Folge ist, sie kommen noch mal darauf zu sprechen, dass der Grund ja so verschwommen ist eigentlich. Klar, du kannst immer auf den einen Punkt zeigen, ah, da hat er Luke umgebracht. Ja, aber Luke hat ihm vorher das Auge genommen. Ja, aber er hat vorher Luke gebullied und die anderen. Ja, aber die haben ihn auch vorher gebullied. Du kannst immer weiter zurückgehen, wo der Ursprung dieser Fehde überhaupt ist. Du könntest sogar so weit zurückgehen.
Bitte? Aber das Ding ist, das Spannende ist, das spiegelt sich ja auch ziemlich geil wieder in den Brackens und den Blackwoods. Weißt du,
darauf will ich gerade hinaus, dass die Folge das kommentiert, genau.
Dass die Geschichte sogar vergessen hat, warum es überhaupt angefangen hat. Ja, aber hier finde ich, kann man richtig gut mit dem Finger drauf zeigen. Und zwar, House Targaryen, hört auf, zu viele Leute Aegon zu nennen.
Ja, aber das ist auch nur einer der vielen Gründe.
Ich weiß.
Man könnte auch sagen, dass der Stammbaum umkreist ist, ist auch so ein Punkt. Offensichtlich ist das nicht immer gut, weil es gibt einfach zu viel Wahnsinnige in dieser Familie. Aber man könnte sogar über Geschlechterrollen reden. Du kannst immer weiter zurückgehen, ne? Warum macht Alicent, was Alicent macht? Sie macht es, weil ihr Vater es will. Warum will ihr Vater das von ihr? Ihr Vater will Macht. Warum will ihr Vater Macht? Weil er nur der zweitgeborene Sohn ist und selber keine Macht hat. Deswegen ist er der Hand of the King geworden. Sein Bruder, sein älterer Bruder ist der Lord of Old Town. So, und warum ist das so? Weil er als Mann geboren ist. Warum muss Alicent tun, was sie tun muss? Weil sie als Frau geboren ist. Und du kannst es immer weiter zurückspielen. Das ist total verrückt, wie auch gesellschaftlicher Druck, dann dieser familiäre Druck und wie all das zusammenspielt, die persönlichen Befindlichkeiten und Probleme, und dann entsteht daraus dieser unglaubliche Konflikt, der auch vielleicht sogar aus albernen Gründen entsteht, zumindest, wie soll ich sagen, diese Spitze des Eisbergs ist albern. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil du es jetzt gerade gesagt hast, die Brackens und die Blackwoods, die Grenzsteine, die angeblich verschoben worden sind, die sehen ja aus wie eine Spitze von einem Berg. Es ist nur die fucking Spitze von diesem Konflikt. Und dann wird es zwischen diesen Kindern ausgetragen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, in dem Fall sind es ja quasi noch Kinder. Und daraus entspringt diese Schlacht. Um auch noch so ein bisschen Kritik oder, wie soll ich sagen, Meinung zu dieser Folge reinzubringen, generell zur zweiten Staffel. Ich finde, auch hier merkt man, dass es sich wieder Game of Thrones-iger wie in den ersten Staffeln anfühlt, weil sie so entschleunigt ist. Hier zeigt uns die Schlacht nicht.
Ja, da musste ich richtig dran denken. Ich musste richtig dran denken an damals diese Schlacht, wo Tyrion eine auf den Kopf gekriegt hat, ohnmächtig war und danach auf das war doch gegen Robb Stark.
Ja, aber weißt du, warum die Schlacht gefehlt hat? Aus Budgetgründen.
Damals.
Aber das Geilste war, die haben das teilweise erst beim Dreh gemerkt. Die hatten so ein paar Dinge geplant, ne? Also mit Tyrion läuft da rum, um ihn herum sind Kämpfe, bla bla bla. Die wollten nicht die ganze Schlacht zeigen, aber sie wollten so einen Ausschnitt der Schlacht zeigen. Und haben gemerkt, ey, wir kriegen das heute nicht mehr hin. Und das Budget wird gerade gesprengt. Was machen wir denn jetzt? Wie wär's, wenn er einfach eine Axt an den Kopf kriegt und ohnmächtig wird? So, das ist halt eigentlich eine alberne Lösung für eine Schlacht, die wir vielleicht verdient hätten. Aber in der ersten Staffel gab es auch Schlachten, die man uns... Nee, warte mal, das war
zweite Staffel. Nee, in der ersten nicht, in der zweiten gab es
die erste. Ja, genau, stimmt, das war in der zweiten. Ne? Als Robb Starks Kampagne hat ja eine Schlacht nach der anderen gewonnen, keine haben wir davon gesehen und den Krieg hat er trotzdem verloren. Was wir gesehen haben, ist, wie er den Krieg verloren hat, Winter Red Redding. Das haben wir gesehen.
Ja.
Das ist halt so Game of Thrones.
Und wir haben halt die Schlacht mit Stannis gesehen, mit dem... hier, Wildfire.
Ja, klar. Also dann kamen immer diese Schlachten. Aber diese Schlachten funktionieren ja auch nur und sind auch so gut, weil wir Figuren auf beiden Seiten haben und kennen. Und ich meine, in dem Moment, wo wir das in Game of Thrones immer nicht haben, wie zum Beispiel die Schlacht gegen den Night King, du hast da auf einmal nur noch eine Seite. Das ist eigentlich gar nicht so der Game of Thrones-Style. Selbst bei dem Battle of the Bastards hast du auch die Seite von Ramsay Bolton. Und den kennst du.
Ja, also die Battle of the Bastards-Episode ist eine der geilsten Episoden der TV-Geschichte, allein vom Production Value her, also was man da auf die Beine mir ist ja die Kinnlade runtergefallen, nicht so, das ist Kinoqualität auf dem Fernseher. Aber ich liebe es eigentlich, ich habe Game of Thrones nie mit Schlachten assoziiert. Mhm. Okay, das war so eine Mittelalter-Show, wo das, was in den Kämmerchen geschehen ist und das Scheming und der Machtkampf, tatsächlich das Spiel um den Thron, das war das Spannende für mich. Mhm. Deswegen finde ich ja gerade, wenn die Show eher so den Wert drauf gelegt hat auf Boom Boom und Danny zündet alle an oder Night King, das sind eher die qualitativ minderwertigen Epochen bei Game of Thrones, als das, was die Show richtig ausgemacht hat. Und das, was sie ausgemacht hat, war genau das. Dieser ewige Kreis aus Intrigen und Plänen und
Mythos, Verrat. Was du immer gerne sagst, Mythos, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, und deswegen bin ich ganz froh, dass House of the Dragon dahin zurückkehrt. Und hier hat es halt noch ein ganz anderes Gewicht, weil es ist ein viel persönlicheres Planen und Verraten und so weiter und so fort, weil es ein Bürgerkrieg ist, weil es ein Haus ist, das in sich zusammenfällt. Und das finde ich mega spannend, das finde ich richtig spannend. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, so mit das beste Game of Thrones war Tyrion Lannister in King's Landing, umgeben von Leuten, die ihn hassen, die aber seine Familie sind. Weißt du, es hat einfach so viel geiles Material gegeben für persönliches Drama, aber auch für richtig geile Intrigen, reingesprinkelt mit sehr, sehr vielen persönlichen Stakes und Wut und
ja. Um eine Brücke zu schlagen, erinnerst du dich daran, dass zwei der Leute, mit denen er dauernd zu tun hatte in King's Landing, die Lords von Harrenhal waren, ehe sie jeweils ein schlechtes Schicksal begleitet hat? Der erste war Janus Slynt, der die Goldcloaks übernommen hat, weil er Ned Stark verraten hat. Der war Lord of Harrenhal. Und der Fluch von Harrenhal will ja, dass der über Harrenhal herrscht, früher oder später stirbt. Meistens unrühmlich. Ich würde sagen, bisher haben wir nur unrühmliche Tode gesehen für diese Herren. Janus Slynt wurde geköpft von Jon Snow. Und sein Nachfolger, der nächste Herrscher bei Harrenhal, war ja Peter Baelish, also Littlefinger. Und der wurde natürlich dann von den Starks getötet für seinen Verrat an Ned Stark. Und
wir haben ja auch quasi einen Littlefinger-Ersatz in der Serie. Also
der gerade der Herrscher von Harrenhal ist.
Genau.
Aus Littlefinger Littlefinger ist auch irgendwie der Gag.
Ja,
oder Littlefoot wird er gerne genannt.
Littlefoot
würde auch passen. Schon Littlefoot würde besser passen. Sein eigener Onkel nennt ihn ja Clubfoot.
Obwohl ich mit Littlefoot immer den kleinen süßen Dino assoziiere.
Littlefoot?
Ja, in einem Land vor unserer Zeit.
Ach so, heißt der so?
Littlefoot? Ja, der kleine Dino heißt Littlefoot.
Aber ist doch unlogisch, der wird doch irgendwann groß.
Ja, ich weiß. So weit haben seine dummen Dino-Eltern nicht gedacht. Ja. Waren eh tot.
Apropos Mythologie. Hast du die Diskussion bei dieser ersten Szene um Bloody Ben mitgekriegt?
Nee.
Also, das fand ich sehr interessant.
Sagen, ich würde auch sagen, als es losging, also der Opener der Episode, mit den Brackens und den Blackwoods, mein erster Gedanke war, habe ich was verpasst? So, muss ich wirklich sagen. Also ich so,
weißt doch, dafür sind dann meine Videos, um dich daran zu erinnern.
Ich weiß, die gucke ich ja auch danach.
Aber meinst du noch nicht da, während wir reden?
Deswegen, ich hab ja YouTube schon mehrfach refreshed.
Weißt du nicht mehr, hier erste Staffel, die Brackens und die Blackwoods, als Rhaenyra in Storm's End ist und
wo sie einen Ehemann finden sollte. So,
ja, genau. Und sich die einer nach dem anderen vorstellt. Und erst war ein Typ dabei, der war älter als ihr eigener Vater. Der hat ihre Großmutter noch gekannt. Und den hat sie dann natürlich abgewiesen. Und der nächste in der Reihe war ein kleiner Junge.
Genau, da kam es doch auch zu einem Mord direkt.
Also zu einem Duell, sagen wir es mal so. Und dann, also der kleine Junge war bei von den Blackwoods. Also mit diesem Grau bis Schwarz und dem Rot. Und dem, was haben die? Die haben diesen Werewood, diesen Baum der alten Götter, diesen Werholzbaum auf dem am Wappen, schwarz auf rot und Krähen drumherum. Das sind die Blackwoods. Und er wurde beleidigt von einem älteren jungen Mann, würde ich sagen, der zu den Brackens gehört. Gelb gekleidet mit einem roten Pferd drauf, ist es, glaube ich. Und der hat ihn beleidigt, als Craven bezeichnet. Und was dann der Blackwood gemacht hat, er hat sein Schwert gezückt und hat ihn quasi zum Duell herausgefordert. Und der Bracken hat seinen Dolch gezückt. Und weißt du, wie es in dieser Episode war? Genau umgekehrt. Es ist der Bracken, der ein Schwert zückt. Das Schwert, bei dem man auch sieht, mit dem er umgebracht wurde. Man sieht ja dann Schnitt, sein Gesicht und die Kamera fährt hoch. Und du hast da das Schwert. Das ist genau seins mit dem Griff. Er wurde mit seinem eigenen Schwert umgebracht. Was noch mehr zeigt, wie selbstzerstörerisch so ein Krieg ist, so ein Bürgerkrieg. Und es ist der Blackwood, der einen Dolch zückt. Und der Blackwood ist diesmal derjenige, der ja provoziert. Das war ja, also man kann natürlich auch da wieder drüber reden, was war wirklich der Anfang, war das Versetzen der Grenzsteine, Sin began Sin und sowas und eigentlich muss ein paar hundert Jahre zurückgehen, es kann sich keiner mehr daran erinnern, warum die sich hassen, aber in diesem Fall war, irgendwelche Grenzsteine wurden versetzt und der Blackwood hat ihn die ganze Zeit provoziert. Und weißt du, an wen er mich dann so erinnert, auch ohne, dass du irgendwelche Lore-Kenntnisse hast, er wirkt wie ein Joker. Er fletscht die Zähne, geht mit der Zunge so drüber und sagt, you wouldn't dare. Und drückt sogar selbst die Klinge noch so gegen seine eigene Rüstung. Weißt du, was ich meine? So richtig wahnsinnig. Und dann ist das Internet natürlich erstmal sofort ausgerastet. Ist das Benji Cott Blackwood, genannt Bloody Ben? Ich erzähle dir die Geschichte von Bloody Ben. Bloody Ben ist ein 11-jähriger Junge, aber in Game of Thrones sind sie ja gerne immer ein bisschen älter, siehe zum Beispiel die Starks, ist eigentlich ein 11-jähriger Junge, der als sensibel, als schlank, als groß bezeichnet wird, dessen Vater, das sagen sie auch in der Serie, Lord Samuel Blackwood, in dieser Schlacht um die brennende Mühle gestorben ist. Und als sein Vater gestorben ist, hat er sich selbst zum Lord gekrönt, mit 11 Jahren. Und er ist zwar sensibel, aber sobald er eine Rüstung anhat, ist er der Typ, der zurück in die Schlacht rennt, um alle umzubringen. Er wird wahnsinnig. Es gibt Zeichnungen, offizielle Zeichnungen von ihm, die ihn quasi lachend mit Schwert in der Hand und überall Blut im Gesicht zeigen. Ohne jetzt so viel zu vorwegzunehmen, er ist auch direkt verantwortlich für. Nee, egal. Er kommt noch mal vor in wichtigen Schlachten. Ich will nicht
spoilern. Er ist direkt verantwortlich für was?
Jetzt kann ich ja sagen, wenn die Kamera aus ist. Aber ich glaube, das wäre ein Spoiler für andere. Ist jetzt auch blöd. Aber er ist in Schlachten wichtig. Also es sterben wichtige Figuren auch durch ihn.
Oh Gott, so ich weiß sagen. Es.
Nee, weißt du nicht. Weißt du wirklich nicht.
Aber das war's mit der Vision.
Ich hab's schon zu viel verraten. Es klingt so, als würde er. Nein, er tötet niemanden, den ihr kennt.
So. Okay, ich dachte schon, das hätte mit der Vision
und dieser Folge. Und er tötet nicht mal selber. Er sagt seinem Bogenschützen Pfeil durchs Auge. Sowas. Aber es ist schon so eiskalt, ne? Der Typ ist crazy. Bloody Ben. Die Bilder sind genial, der Spitzname ist genial. Er ist das, was ich mir vorstelle, wenn Lady Mormont, weißt du noch, die Kleine, gespielt von.
Ja, die habe ich geliebt, ja, von ja. hier. Ellie aus The Last of Us.
Ja, genau, Ellie aus The Last of Us, wenn die unter Ramsay Bolton gedient hätte. Das ist ungefähr Benji Cott Blackwood oder Bloody Ben genannt.
Refuse the cord.
Und das hätte so gut gepasst. Es gibt auch so ein Social Video von dem Typen, der diesen Verrückten spielt, jetzt in dieser Szene, wie er blutbeschmiert eine Zigarette raucht. Da hat er sich selber gefilmt, so ein Selfie, so ein Video. Und es sieht in dem Moment so in Anführungsstrichen cool badass aus. Also so wie John McClane, der gerade blutbeschmiert aus dem Luftschacht rauskommt und sich erstmal eine Zigarette ansteckt. So sieht der aus in dem Moment. Und denkst du, oh mein Gott, sie haben ihn genäht. Das ist Benji Cott Blackwood. Und dann, er ist es aber nicht. Er ist es nicht. Und zwar, was das verrät, das alles. Also man hat ihn auch schon die Leichen abgesucht. Ist er das? Ist er das vielleicht? Keine Ahnung. Aber was es wirklich verrät, ist der Untertitel bei HBO. Der Untertitel bei HBO sagt, er heißt Davos Blackwood und das ist eine Erfindung nur für die Serie. Leider. Aber dadurch, dass der Vater wirklich gestorben ist, dadurch, dass sie die Brackets in die Blackwoods noch mal so reingezogen haben und eigentlich Benji eine fantastische Figur ist, eine interessante Figur ist, eine spannende Figur ist, wäre es eine absolute Verschwendung, wenn der nicht irgendwann in dieser Serie auftaucht. Benji Blackwood. Also da,
ich merke mir den Namen. Sorry, du hast mir gerade im Grunde genommen die Tragedy des Darth Plagueis innerhalb von Game of Thrones erzählt. Ich war gerade der Anakin in der Oper und du warst der Imperator.
Aber so funktioniert ja Mythologie, ne? Also, yeah. Also wenn sie, aber auch vor allem, wenn sie kommentiert, was gerade passiert, und das war ja bei den Brackens und den Blackwoods genau das für die gesamte Folge. Die Folge heißt ja auch The Burning Mill und sie heißt ja auch bewusst natürlich nicht The Battle of the Burning Mill. Hätte ja nicht funktioniert. Wir kannten keine der Figuren. So eine Schlacht kannst du 10-mal zeigen, ist egal, die bedeutet uns nichts.
Aber und Zack da war der Schneider hat mir in Rebel Moon 2 gesagt, dass das sehr viel.
Aber was ich euch an der Stelle mal empfehlen kann, ist, dass es gibt ein Video dazu, zu dieser Folge, ein offizielles auf dem YouTube-Kanal von Game of Thrones, wo sie auch zeigen, wie sie die Szene gedreht haben, wie sie das Schlachtfeld designt haben. Selbst zum Beispiel der Junge, ne, den du dann siehst, Aaron Bracken, der da tot im Wasser liegt und das Schwert durch seinen Hals, das war eine Puppe.
Krass, ich denke so,
what the fuck, was?
Ja, aber die Puppenarbeit mittlerweile ist immer geiler. Ich meine, du und ich, wir haben letztes Jahr extrem viele Witze gerissen über eine ziemlich geile Filmpuppe, die nicht aussah wie eine Filmpuppe.
Das war Chris Pratts Puppe?
Ja, oder, ne? Chris Pratt in Guardians 3.
Das sind 3D-Bodyscans mittlerweile, dann wird eine Silikonpuppe erstellt. Das sah gruselig echt aus. Super gruselig echt. Dann wird da eine Silikonpuppe erstellt davon, und die wird dann auch geschminkt und kostümiert und alles, dann passt das. Und das mussten sie bei diesem Aaron Bracken machen, weil sie wirklich ein echtes Schwert durch seinen Hals, durch den Silikonhals gestochen haben und in den Boden so rein. Weil sie wussten, die Kamera soll da hochfahren. Du sollst alles genau erkennen können. Das ist eigentlich die krasseste Nahaufnahme eines echten Schwertes in der gesamten Game of Thrones Geschichte. Du hast da hier und da mal Nahaufnahmen von Schwertern gehabt, aber das sind ja immer diese Props, mit denen man auch kämpfen kann und so. Das da war ein scharfes Schwert durch den Hals einer Puppe gesteckt, das du wirklich benutzen könntest.
Na, und angeblich haben die ja was anderes in die Chris Pratt Puppe gesteckt, aber das
ist der Running Gag von denen gewesen, dass er irgendwie als Sexpuppe da mit offenem Mund, glaube ich, im Büro von
James Gunn rumsaß. Ja, dass er so ein bisschen gehocktourt hat.
Ja, genau. gut, das bringt uns dann natürlich es gab da einen perfekten Schnitt von der brennenden Mühle von den vielen Leichen auf Sir Arik und Sir Eric, die tot in ihrem Grab liegen und dass die Erde drauf geschaufelt wird. Was ja natürlich nochmal symbolisiert, dass so ein Bürgerkrieg ja auch der Krieg zwischen den, also dass das gleiche Blut miteinander kämpft.
Es ist ein Bruderkrieg und der wird so geil symbolisiert dadurch. Also unfassbar, war schon letzte Folge so, wo es ja auch das Editing so geil war, dass du zwischendurch nicht mal mehr wusstest, wer es wäre.
Mhm. Aber hast du es dann auch so interpretiert, dass Cole schon ein schlechtes Gewissen hat, auch wenn er was anderes sagt die ganze Zeit?
Ich glaube, der Typ hat ein schlechtes Gewissen schon seit Season 1.
Ja,
also schon, aber er hat ja selber eigentlich dafür, dass er immer den Typen mit der Ehre und dem Schwur und allem spielt, hat er ja schon sehr früh auf seine Ehre und seinen Schwur geschissen, als er Rhaenyra schon vorgeschlagen hat, komm, sei keine Königin, hau mit mir rein, wir verlassen das alles. Mhm. Und das war so sein Out. Das war sein Weg aus diesem ganzen Scheiß raus. Und jetzt gibt der Rhaenyra persönlich die Schuld, erstens einen Korb gekriegt zu haben und zweitens, glaube ich, er projiziert diesen ganzen Hass auf sie, dass sie ihn in seinem Kopf dazu genötigt hat, in diesen Strukturen drin zu bleiben, weswegen der auch mega Komplexe hat. Und er ist ja der Erste, der mit dem Finger immer auf andere zeigt. Ich meine, letzte Woche hat er den Bruder in den Tod geschickt und ihm die Schuld gegeben. Dabei war er viel zu sehr damit beschäftigt, von Alicent gehocktut zu werden. Und genau deswegen hat er den kleinen Jungen nicht beschützt.
Ja, er projiziert das nach außen, seine eigene Schuld die ganze Zeit. Und verleugnet sehr viel von dem, was ihn beschäftigt, selbst. Er verleugnet es einfach.
Und wenn wir eins bei Game of Thrones kennen, dann ist es, dass Leute, die so irrational irgendwann werden und nur noch mit dem Finger zeigen, um irgendwie noch ihr Gesicht zu wahren vor allen Leuten, dann nimmt das in der Regel ein sehr, sehr schlechtes Ende für die. Ich meine, da muss ich auch schon ein bisschen an Stannis denken, der ja unsäglich Fürchterliches getan hat. Mhm. Er hat seine eigene Tochter verbrannt und er hat Verrat über Verrat begangen. Mhm. Eigentlich hatte der Typ gar keine Ehre mehr, aber hat das so ein bisschen sich leiten lassen hier von Melisandre und einfach gesagt, ich bin halt der Auserwählte und fertig. Und was hat's ihm gebracht?
Mhm. Aber wo du es gerade erwähnst, ne? Ich muss noch mal kurz alle Zuhörer warnen, falls sie gerade einen Rewatch von Game of Thrones machen, um House of the Dragon noch mal zu gucken oder so. Denkt bitte daran, dass Stannis' Tochter unmittelbar bevor sie verbrannt wird, das Ende von House of the Dragon spoilert.
Wirklich?
Sie erzählt ein sehr wichtiges Ende von einer der Figuren.
Oh, die Szene muss ich mir noch mal angucken.
Ja, also für alle, die dann überrascht tun bei House of the Dragon, ihr habt doch in Game of Thrones gesehen, wie es ausgeht. Natürlich nicht die gesamte Geschichte.
Du meinst, als sie dort schon richtig
sie erzählt, wie eine Figur aus House of the Dragon eine andere wichtige Figur aus House of the Dragon umbringt.
Du meinst da bei der Szene, wo sie schon richtig Johanna von Orleans wird?
Davor halt, als sie im Zelt miteinander reden, bevor sie rausführen lässt.
Ach, krass.
Ja, als auch wieder Mythologie in Game of Thrones. Das, was sie erzählt, erzählt sehr gut, was gleich mit ihr selbst passieren wird.
Hm.
Und also die große Metapher mal wieder, unmittelbar in der Szene davor. Und deswegen passt auf, wenn ihr euch nicht spoilern wollt. Ich persönlich bin der Meinung, es ist kein großer Spoiler, oder es wird überhaupt ein Spoiler, weil es ist ein Prequel. Wir wissen das eigentlich. In dem Fall wisst ihr es durch Game of Thrones, ihr habt es bloß alle wieder vergessen. Ihr habt es alle vergessen, was dieses kleine Mädchen euch erzählt hat. Über House of the Dragon. Naja, wegen mir aber auch, was wir auch vergessen haben, und ich hatte das wirklich vergessen, dass Sir Gawain Hightower, der älteste Bruder von Alicent, den wir hier gefühlt zum ersten Mal sehen, wir haben den nicht zum ersten Mal gesehen. Weißt du noch, wo wir den gesehen haben? Vor allem Kristen Cole hat den nicht zum ersten Mal gesehen. Das ist ja das Allerverrückteste.
Wirklich?
Ja, allererste Folge House of the Dragon, das Turnier. Als dieses Turnier beginnt, reiten ja die Ritter rein, stellen sich in Reihenglied auf und Daemon darf als erstes auswählen, gegen wen er kämpfen will. Und er sucht sich ganz bewusst den Hightower-Ritter aus, weil er sich denkt, damit fuck ich jetzt Otto ab, weil er davor mit Otto im Small Council gestritten hat. Und die Kamera geht dann auch kurz auf Otto und wie es ihm unangenehm ist, dass Daemon Targaryen, ein gefürchteter Turnierreiter, gerade seinen ältesten Sohn ausgesucht hat. Das war Gawain Hightower. Er hat bloß einen fucking Helm an. Und dann wird, das ist die Stelle, in der Daemon doch statt ihn vom Pferd so richtig fies und unfair mit der Lanze in die Beine des Pferdes geht, das Pferd sich überschlägt und dann der Ritter zu Boden knallt und den Helm runterrutscht und er hat so mittellange Haare. Das ist Gawain Hightower, es ist bloß gespielt hier von einem Stuntman. Richtig gecastet haben sie ihn halt für diese Serie. Und dann kommt auch noch ganz auffällig, weil heute macht man das so, dass dem Pferd ist natürlich nichts passiert, das Pferd steht auf und humpelt weiter. So, und alles ist gut mit dem Pferd. Alle sind erleichtert und dann wird der zu Boden gegangene Ritter, der unter Schmerzen so die Zähne knirscht, wird dann da so weggezogen, so aus dem Bild. Und das ist Gawain Hightower gewesen. Daher müsste Cole ihn eigentlich kennen, zumindest vom Sehen her. Die waren auf demselben fucking Turnier.
Krass.
Ja, das ist der. Und seine Rolle ist hier auch ein bisschen anders wieder. In der Vorlage ist er Zweiter in der Rangliste, also ein Zweiter in der Hierarchie der Stadtwache. Otto Hightower hat ihn da platziert, um sich sicher zu sein, dass die Stadtwache auch ihm folgt und nicht zu den Blacks überläuft. Weil die ja vorher unter Daemon gedient haben, ne? Könnte ja sein. Ist ja eigentlich ganz clever dann so als politischer Schachzug. Aber hier haben sie eine Rolle verändert. Er reitet mit Cole raus und ist dann hat auch nichts mehr mit der Stadtwache zu tun. Zumindest sieht es so aus.
Ja, krass.
Den Darsteller könnte man kennen, du leider nicht, weil du hast Slow Horses nicht gesehen. Die Apple TV-Serie, die ich dir, glaube ich, schon mal empfohlen habe in unserem Serien-Ranking, ne?
Da geht es um langsame Pferde, ne?
Da geht es um langsame Pferde mit Gary Oldman in einer seiner besten Rollen, die er jemals gespielt hat, würde ich behaupten.
Was eine Ansage ist.
Was eine mega Ansage ist.
Weißt du, was meine Lieblings-Gary Oldman-Performance eigentlich ist?
Okay. Lass mich raten. Du bist nicht der Churchill-Typ, deswegen würde ich jetzt sagen.
Ich liebe ihn als Churchill, ich finde ihn super.
Jeder liebt ihn als Churchill, aber du bist nicht der Churchill-Typ. Ich würde sagen, es ist Leon der Profi, alles andere kann ich nicht gelten lassen.
Das ist meine wahrscheinlich zweite oder dritte Lieblingsperformance. Also die ist definitiv in der Top 5.
Aber nicht True Romance, sag nicht, dass du True Romance bist.
Nee, aber die finde ich auch super, die finde ich großartig.
Die ist eigentlich schon ein bisschen peinlich, finde ich.
Nee, ich finde, also wie krass er selbst diesen jamaikanischen Akzent rockt, ist gruselig. ist gruselig, wie gut okay. er das macht. Der Typ kann ja jeden Akzent. Das ist ja nicht normal. Es ist ja nicht normal, was der alles kann.
Aber was kann es denn dann sein? Ist es wirklich Leona Profi? Fünfte Element? Oder ist es meine
Nein, obwohl ich die Performance liebe, die aber auf eine andere Art und Weise, die ist halt so bewusst drüber und cool ja. und so eklig. Ich finde die auch, ich liebe Gary Oldman. Also, erneut, weißt du, die besten Performances von Gary Oldman zu benennen, ist so wie in einem 5-Sterne-Restaurant so das beste Meal zu wählen. So. Also, weil er ist wirklich immer so on top. Aber meine Lieblingsperformance ist Dracula.
Ach so, ja, klar. Ja, 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 ja.
Ich finde sein Dracula so vielschichtig, so geil, so alles. Also, weil da hast du halt alles drin, was du mit Dracula assoziierst. Du hast das pure Monster, also nicht irgendein Vampir, sondern dass er sich davon nochmal abgrenzt. Satan, der auf der Erde läuft. Mhm. Da hast du aber auch diesen herzgebrochenen Typen, der mal ein edler Prinz war. Und das spürst du in der Performance. Da hast du aber auch diese verführerische Macht. Er ist, du kannst die Augen nicht von ihm nehmen. Er hat sogar die beste Horrorlache seit Vincent Price. So, also er ist, ich liebe ja den Film so sehr.
Und hast du mal diesen Clip gesehen, wie er sich mit Brian De Palma streitet?
Ja, ja. Nicht Brian De Palma, Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola, ich denke immer, es ist Brian De Palma, es ist Francis Ford Coppola natürlich.
Ja, ja.
Also umso bemerkenswerter, dass er diese Performance raushaut und gleichzeitig sie so verkracht hat, wenn du Regisseur hast, wir haben quasi nicht miteinander geredet.
Ja, aber gleichzeitig ist das Behind the Scenes zu Francis Ford Coppolas Bram Stoker's Dracula eines meiner Lieblings-Behind the Scenes in der Filmgeschichte.
Ach, wirklich? Auf ja. der DVD oder welches?
Auf der Blu-ray, ja. Weil dass die halt mit Effekten arbeiten wollten, die es nur zu dieser Zeit auch gab.
Aha.
Weißt du? Das ist so geil. Wie
was heißt
so
zu
mit
dieser Zeit?
In der der Film spielt.
Ach, der Film spielt, ne?
Ja.
Ja, ja, das ist ja was also anderes, so, als wie der gedreht wurde.
Genau. Und das ist ein, es ist so geil, was für Ideen sie gekommen sind. Und das war so, so super. Generell, die Bildsprache in dem Film ist einfach nur köstlich und wundervoll. Ich empfehle dir den ja schon lange. Und ich glaube, du würdest den voll lieben. Und es ist auch einer dieser Filme, der in den letzten Jahren noch mal ein bisschen für Furore gesorgt hat, weil man erkannt hat, das wollte George Lucas eigentlich erklären mit Anakin, also Revenge of the Sith und so weiter. Mhm. Das ist Dracula in Star Wars, nur nicht gut erklärt mit schlechten Dialogen. Aber ein edler Prinz, ein edler Ritter, der seine Religion verlässt, die mit dem Teufel angeht, nachdem er die Liebe seines Lebens verliert und dann ein Monster wird. Hm. Das ist so Vader, komplett mit Umhang. So, er hat es nur nicht gut gemacht. So. Aber du siehst die Inspiration. Wenn du Bram Stoker's Dracula, Revenge of the Sith back-to-back guckst, dann kannst du nicht leugnen, dass George Lucas sich nicht dort bedient hat. Also ganz krass sogar.
Ja. Ich würd's nicht komplett vom Tisch wischen, gerade weil die zwei so gut miteinander befreundet sind. Vielleicht sogar als Rache an Francis Ford Coppola, weil der hat ja berühmterweise, was nicht Francis Ford Coppola? Doch, der war das, glaube ich, der über das erste Screening von Star Wars von der unfertigen Version bei George Lucas zu Hause gesagt hat, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe.
Wirklich?
Ja, ich glaube, es war Francis Ford Coppola. Ich glaube, es war nicht De Palma. Ich glaube, es war Coppola. Und Spielberg dagegen war der Meinung, du wirst Milliarden damit einnehmen oder Millionen oder sowas, hat er gesagt. Spielberg hat das erkannt, was da drin steckt. Man muss dazu sagen, zu Coppolas Verteidigung, er hat eine unfertige Version gesehen, ohne die Musik von Star Wars, ohne die Action-Szenen von Star Wars, weil die Effekte waren immer noch nicht fertig, ne? Da waren teilweise Szenen aus Zweiter Weltkriegsfilmen reingeschnitten, die Dogfights darstellen. So. Mm. Aber Spielberg hat sofort erkannt, was Lucas da gemacht hat und was das für eine Magie ausstrahlen wird. Und Coppola war so der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Aber ja, Megalopolis, wie heißt der, ne? Megalopolis? Ne, Mega. Wie heißt der Film nochmal, sein neuer?
Ah ja, Megalopolis.
Megalopolis. Der kriegt das ja teilweise als Kritik. Keine Ahnung, wie der
ich will ist. Den einfach nur sehen, weil ich habe, das ist wieder so ein Film, wo niemand sagt, okay. Also Leute sagen, entweder das ist ein krasses Stück Scheiße oder es ist mega. So, Ich weiß auch nicht, aber Bram Stoker's Dracula ist für mich Pflichtprogramm, gerade so in, im Oktober. Pflicht, Pflicht.
Wer weiß, vielleicht. Im Oktober Bram Stoker's
Dracula, ja, wirklich. Der ist allein wie das Schloss ausschaut. Ich weiß, die Keanu-Performance ist so fucking peinlich.
Du machst dich immer drüber lustig, ich weiß.
I know where the bastard sleeps. Wow. Er ist so scheiße im Film. Er ist so scheiße. Also das kannst du halt echt nicht wegreden, wie scheiße er im Film ist.
Was ich überraschend cool fand jetzt in dieser Folge, um daran zurückzukommen. Nee, du wolltest ein, ja, Aber. Hau dein Aber raus.
Na, okay. Es ist halt das Kontrastprogramm. Du hast halt Keanu Reeves in ziemlich seiner beschissesten Performance ever und entgegengesetzt einem Gary Oldman, der wirklich seine ganze Shakespeare-Kunst da irgendwie darbietet. Und der Kontrast ist halt Tag und Nacht. So, das ist, ja.
Eine meiner Lieblingsszenen in dieser Folge, und dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, ich habe sie sogar in meinem Video so gut wie gar nicht reingeschnitten, aber ich fand sie super, war diese Exposed-Szene, als Gwen Hightower da über das Feld reitet mit seiner Entourage, weil Aegon der Zweite hat ja auch eine Entourage so gefühlt. Und dann wird er eingeholt von Kristen Cole und der muss ihn ermahnen, nicht so zu reisen, nicht zum nächsten Inn zu gehen und so weiter. Und dann den Drachen entdeckt. Dieses Gefühl von Gefahr und das auch hier, die jungen grünen Ritter. Weißt du noch, als Rhaenys damals in der ersten Folge über die Ritter geredet hat, dass die alle die Eier voll Samen hätten und die Hände voll Stahl oder so und wollen sich halt beweisen, diese grünen Ritter, die nie Krieg erlebt haben. Mhm. Das ist ja das, was sie sagt in der ersten Folge. Und da hatte sie ja über Kristen Cole geredet und über Gwen Hightower, weil die da unten gerade in dem Turnier waren. Die hat genau über diese Leute geredet. Und dann stehen die da auf weitem Feld und du siehst oben diesen Drachen und ihnen wird schlagartig bewusst, wenn wir jetzt diese Baumreihe nicht erreichen, sind wir tot. Und da fällt das alles von denen so runter. Auf einmal sind sie mittendrin und danach nur noch am Schwitzen und am Hecheln und schlagartig geht's um Leben und Tod. Und bis dahin haben sie nur gelächelt.
Ja, aber ich muss sagen, das war aus der Szene, da hatte ich eine Frage und die frage ich dich jetzt.
Ja.
Und zwar, ja, die Tochter, die gejagt hat, war Baylor, meine ich.
Ja, ja. Ich glaube,
ich bin Baylor. So schlecht mit dem Namen. Rainer.
Die andere ist Rainer. Die weggeschickt wurde, ist Rainer und sie ist
Baylor. Genau. Und die drei Dracheneier, mit denen sie weggeht, sind das die drei Dracheneier? Ja?
Es sind erstens die Farben, aber Ryan J. Condal hat es im Interview auch gesagt, es sind Daenerys Eier. Es sind vier Eier insgesamt, weil das vierte Ei da drin ist ja für den jungen Viserys, also der Sohn von Rhaenyra, den sie mit Daemon hat. Der ist ja nach dem Vater benannt, Viserys, nach ihrem Vater benannt. Und der hatte auch schon ein Ei in die Wiege gelegt gekriegt. Das müsste, glaube ich, das blau-graue Ei sein von diesen Vieren. Die anderen vier haben nicht zufälligerweise die Farben von Dannys Eiern. Das sind tatsächlich genau die.
Krass.
Und die finden dann halt 170 Jahre später irgendwie ihren Weg zu Daenerys Targaryen.
Das finde ich eigentlich ganz cool, weil es ist jetzt so, das sind die zweiten quasi Objekte, die so eine Reise hinter sich haben in Westeros in beiden Serien vorkommen. Das andere war ja der Dolch.
Stimmt. Und das sind auch Sachen, die haben nicht so viel mit der Vorlage zu tun. Also den Dolch gibt's auch eine Vorlage, aber ich glaube, der wird nicht dem König zugeschrieben wie in House of the Dragon. Und die Eier, da hatte man immer als Fantheorie, glaube ich, gemutmaßt, dass das die Eier von Xyrex sind, also von dem Drachen von Rhaenyra. Und dank der ersten Staffel House of the Dragon wissen wir das ja, weil Daemon in diese Schlucht da rein, in diese Höhle rein ist und diese Eier ja eingesammelt hat und sagt, das sind Xyrex-Eier. Und das sind aber auch genau diese. Also Condla hat das auch bestätigt, das ist jetzt keine Fantheorie oder so. Also Xyrex, der Drache von Rhaenyra, ist ja eigentlich ein She-Dragon, also die Mutter der drei Drachen von Daenerys. Damit ist sie noch mehr eine Nachfahrin von ihr als sowieso schon.
Krass. Ja. Ich kann ja nie Xyrex hören, ohne an Mortal Kombat zu denken.
Das Witzige ist, ich schreibe auch Xyrex dauernd falsch. Ich schreibe immer das mit C wie den Xyrex aus Mortal Kombat. Wundere mich dann immer, warum ich das falsche Bild angezeigt kriege. Und dann gebe ich es mit S ein. Also, okay, alles klar. Xyrex. Bei Namen bin ich halt schlecht in der Serie mit der Schreibweise.
Also, ich muss sagen, ich bin gar nicht so schlecht mit Namen, aber bei House of the Dragon ist es aber auch eine krasse Bewährungsprobe. Alle Frauen heißen irgendwas mit Renew. alle, Rhaenyra, Rhaenys, noch irgendwas. Und alle Männer heißen Aemon, Daemon, Laemon, Faemon, Schmaemon. Und es ist wirklich, es ist manchmal Aegon. Ein bisschen schwer. Und es gibt 8 Aegons.
Ja, aber der Einzige, der vielleicht mehr oder weniger zu dieser Familie gehört und ganz anders heißt, ist natürlich der Ulf. Weil der Ulf ist auch dabei.
Heißt der wirklich Ulf?
Der heißt Ulf.
Das ist kein Scheiß.
Der heißt im Englischen und im Deutschen Ulf. Also Ulf the White. Der wird im Englischen Original Ulf the White genannt und hier Ulf der Weiße. Auch weißt, da glaube ich, ist Serienlore. Ich bin mir nicht sicher, wie es im Original ist, aber ich glaube, es ist nur Serienlore, dass er sagt, er ist der Bastard von Balon the Brave. Mhm. Das ist der, war das da, glaube ich, der Sohn von Jaehaerys dem Ersten, glaube ich. Ich glaube, das war der, oder der Bruder, oder irgendwie sowas. Ist egal, die sind eh alle.
Auf jeden Fall sagt er, dass er der Bastardbruder ist von Viserys und Daemon.
Stimmt, genau. Und die anderen sind seine Nephews, also.
Genau.
Er hat ja nur weiße Haare und das sagt ja, ja, hat er angeblich, weil er ja halb abstammend von den Targaryens ist, aber das sind einfach ganz normale weiße Haare. Das heißt ja nicht unbedingt, dass das, was er behauptet, stimmt. Das ist ja, jetzt erstmal eine Behauptung von so einem Besoffenen in der Taverne, um anzugeben. Mehr ist das erstmal noch nicht. Aber es ist schon interessant, was für ein Fokus die Serie auf diese Person liegt.
Mhm.
Und ohne ja, zu viel deswegen. Zu spoilern, weißt du, was die Szene davor war? Bevor wir ihn sehen?
Also ich fand's spannend generell, dass diese Serie kam mir so ein bisschen vor wie die Story der Long-Lost Siblings. Mhm. Also erst kam Allisons Bruder ins Spiel und dann direkt der Ulf.
Der heißt echt Ulf. Ich gebe dir einen Task für mein Video mit, okay, wenn du mein Video siehst.
Ja.
Die Szene, bevor ich über Ulf rede, ist Foreshadowing für Ulf.
Okay.
Und das ist aber auch die Szene, nicht nur weil ich darüber rede, das macht die Serie selbst. Das ist auch die Reihenfolge der Szenen in der Serie. Und das erklärt ganz gut, warum man diese komische Figur überhaupt drin hat. Es gilt ja auch für Hugh Hammer, der aber, glaube ich, in der Folge gar keine Rolle spielt. Das ist der Schmied.
Meine Mom hat früher mal gesagt, wenn jemand kotzt, der schreit nach Ulf und Jörg.
Der schreit nach Ulf und Jörg?
Jörg.
Okay. Ja. Ja. Das ist interessant. Okay, ich werde jetzt immer dran denken, wenn ich Ulf der Weiße sage.
Ja, der Ulf ist auch dabei. Das ist das nächste T-Shirt, das wir.
Übrigens, wenn wir schon über Aegon geredet haben, weil der jetzt so interessant ist, der kleidet sich ja jetzt in der Rüstung von Aegon the Conqueror.
Ja, das fand ich ziemlich geil. Aber ich fand es auch geil, wie schnell er sich dann wieder da rausreden lässt, weil er ist ja total energisch und Krieg ist erklärt. Für mich ist es Krieg. Ich bin jetzt an der Front und da ist noch diese 2 Arschkriecher, Ritter, oh, du siehst ja richtig edel aus, bla, dabei meinen die das 100 pro nicht. Und dann kommt doch da Sir Hinkefuß.
Lara Strong.
Ja, genau. Und wird zu seinem Master of Whisperers. Das fand ich ziemlich geil.
Ja.
Aber er lässt sich von dem aber auch sehr, also sehr Aegon ist trotzdem sehr leicht lenkbar.
Anders als jetzt ein Joffrey, der dann protestierend einfach aufs Zimmer geschickt wird oder so immer, du siehst die Zweifel in Aegon. Weißt du, er guckt dann in den Spiegel, ich glaube, das ist ja direkt danach, ist in der Rüstung, guckt so an sich runter, zweifelt ein bisschen und dann sagen seine Ritter ja irgendwas Blödes mal wieder und dann erinnert er sie dran, dass sie sie ja zur Enthaltsamkeit verpflichtet haben und meint es aber todernst. Weißt du, wir haben ihn ja kennengelernt in dieser Queen Council-Folge, als er zum König gekrönt wird. Da findet er es ja unglaublich geil, geliebt zu werden. Weißt du noch diesen Moment, dass er erkennt, die Leute jubeln ihm zu und das gefällt ihm? Und dann ändert sich seine ganze Einstellung dazu, König zu sein, in dieser Sekunde, in dieser Dragon Pit. Du siehst das Lächeln in seinen Augen. Und auch in der ersten Folge dieser Staffel war es ja so, er wollte den Leuten gefallen und gleichzeitig den Weg des geringsten Widerstandes gehen. So wenig Stress wie möglich mit diesem Königsjob und gleichzeitig von den Leuten geliebt werden. Das wäre der ideale Weg. Und jetzt ist er auf einem ganz anderen Pfad. Jetzt ist das egal mit dem Geliebtwerden. Er hat die Rattenfänger alle umbringen lassen und er guckt seine Entourage, ich sag mal das, was man seine Freunde nennen könnte, an und sagt denen, nee, ihr seid zur Enthaltsamkeit verpflichtet. Und meint das so. So nach dem Motto, ich nehme euren Kopf, wenn ihr euch nicht dran haltet.
Wortwörtlich, ich hab euch bei den Eiern.
Wortwörtlich. Also ich super interessant, aber auch was es mit Aegon macht, weil der Moment, in dem er Aemond so demütigt.
Ja, der
dieser Moment,
das wird doch noch hundertprozentig ein Nachspiel haben.
Ja, ich denke schon. Also Aemond hat Du merkst, er hat sowieso Muttergefühle für die Frau, zu der er geht, seit er, wie hat auch Aegon festgestellt, dass, wir hätten es ja vermutet, ich glaube, wir wussten es nicht. Es ist die erste Frau, die er je hatte. Und sie sieht auch noch seiner Mutter ähnlich und sie muss auch diese Rolle einnehmen. Er kuschelt sich in ihren Schoß, er trinkt Milch in ihrer Gegenwart. Er sagt, er ist die einzige Person, der er sich anvertraut. Von allen. Und in dem Moment, wo er gedemütigt wird von seinem Bruder, sagt er, one whore is good as another. Und geht. Und du merkst, wie was in ihm gestorben ist und in der Frau gestorben ist.
Mhm.
Also das tut richtig weh, das zu gucken. Weißt du, diese Momente, wo man auch wirklich auf Aemons Seite ist.
Mhm.
Und dann sowas. Und du weißt aber, wo Aegon herkommt, dass er das nur macht, damit er sich überhaupt mal mächtig fühlen kann.
Mhm.
Weil Aemon nimmt jeder ernst. Jeder hat Angst vor Aemon. Kein Mensch hat Angst vor Aegon.
Ja. Aber ich finde, es kann generell Westeros Storytelling ganz gut. Ich hätte nie gedacht, dass es die Show je schafft, dass ich auf Cersei Lannisters Seite bin, bis ich gesehen habe, wie sie die Scepter angezündet hat. Und ich, das gönne ich dir. So. Also, erneut. Sie ist so der Inbegriff von einem Stück Scheiße gewesen, durch die ganze Serie durch. Sie war einfach nur ein ekliges Stück Scheiße. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der nicht auf ihrer Seite war, als sie sich an dieser Sekte gerecht hat.
Ja. Es ist halt die große Kunst von Game of Thrones und House of the Dragon, dass du denkst, du hast schon eine Figur abgrundtief und dann kriegst du trotzdem so diese Brotgruben hingeworfen, dass du sie ein bisschen sympathisch findest. Selbst bei einer Allison zum Beispiel. Nach Green Council hatte ich wirklich gar keine Lust mehr auf Olivia Cooke, also nicht wegen der Schauspielerin, sondern wegen Allison und dieses verlogene, dieser verlogene Glauben, der dann immer vorgeschoben wird für alles. Und jetzt gerade so in den letzten zwei Episoden, auch wegen Blood and Cheese, habe ich nochmal eine ganz andere Einstellung zu ihr. Also eine deutlich sympathischere. Und auch, weil Rhaenyra ja bei ihr ist und du siehst den Zweifel in ihren Augen. Du siehst, dass die zwei genauso gut die besten Freundinnen sein könnten. Wir kriegen das zumindest abseits der Serie, wenn wir Interviews mit Emma Darcy und Olivia Cooke uns anschauen. Die wirken ja wirklich wie die zwei besten Freundinnen auf der Welt.
Ja. Yeah. Dann lass uns mal über Daemon Targaryen sprechen.
Und die Eroberung von Harrenhal.
Also, ich muss sagen, dieses Set war der Wahnsinn.
Mhm.
So, das war direkt aus Devil May Cry 3.
Stimmt.
Aber das ist ein Kompliment, okay?
Ja.
Das fand ich mega. Ich liebe es, wie mit Schatten und Regen gespielt wurde, wie er dort ankam. Und auch wie sie sich direkt ergeben und sagen, ja, alles klar, und er den einfach nicht traut. Aber was cool ist, das hast du gerade gesagt, Charaktere vermenschlichen. Diese Vision, die er da hat, das ist ja auch eine Schuldverarbeitung, die er da betreibt. Weil, was ich ganz cool finde, ist, dass sie hier Millie Alcock zurückgebracht haben, kurz, als junge Rhaenyra.
Nicht ganz zufällig bringen sie zurück, sie haben auch bestätigt, das haben sie gemacht, weil Millie Alcock als Rhaenyra verkörpert den Moment seiner Schuld. Also wie er die Macht in ihrer Gegenwart missbraucht hat quasi.
Ja, sie ist ja auch, ich finde es cool, dass er so krass mit all seinen Schuldgefühlen auf einmal konfrontiert wird. Er hat ein junges Mädel da eigentlich verführt, die noch ein Kind war. Und gleichzeitig stickt sie da den Kopf wieder ran vom ermordeten Kind von Aegon. Wie?
Jaehaerys.
Und sagt auch, wir müssen immer wieder nach dir aufräumen. Und ich glaube, das ist auch so etwas Derartiges, was ihm sein Bruder gegen Kopf geworfen hat. Früher in der ersten Season. So immer wieder bist du hitzköpfig und wir, das Königreich, müssen das ausbaden. Wir lassen dich diesmal im Stich. Das war doch diese Schlacht gegen diese komischen Walking Dead-Leute da mit den eisernen Masken, die so ein bisschen wie die Sons of the Harpy waren in Season 1. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Genau, diese Krabbenleute da.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wer die Frau ist, die dort wirklich dasteht und ihm dann sagt, du wirst an diesem Ort sterben.
Ich kann dir den Namen sagen und eine Idee, die ich jetzt in deinen Kopf plante, okay?
Okay.
Alice Rivers, was Rivers heißt schon, okay, Bastard geboren, Rivers, Alice Rivers. Und sie wird, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das sagt die Darstellerin im Inside House of the Dragon, also in dem Video dazu. Sie ist quasi die Melisandre von Game of Thrones.
Ah, aber heißt das, dass die Visionen wieder so vage sind, dass es blöd ist?
Ich will nicht so viel verraten, aber sie sagt ja auch sowas, you will die in this
place. You will die here.
You will die here. Und wie gesagt, jeder, der über Harrenhal herrscht, stirbt früher oder später. Bei Peter Baelish hat es halt ein paar Jahre gedauert. Bei Janice Slynt hat es auch ein paar Jahre gedauert. Bei den Strongs auch. Es kommt nicht immer sofort. Sagen wir es mal so. Aber alle müssen irgendwann sterben. Deswegen ist es immer noch super vage. Und Visionen müssen ja nicht immer eintreffen. Auch in Game of Thrones nicht. Aber ja, also Alice Rivers werden wir noch mal sehen. Die wird noch mal wichtig. Generell Harrenhal, auch da wieder, ich kann das Behind the Scenes hier nur empfehlen, weil das so ein geiles Set ist. Die haben ein riesiges Set gebaut, das sie halt unter Wasser gesetzt haben. Die haben die ganze Zeit es regnen lassen. Sie haben mehr als einen Drehtag nur dort gedreht für die Momentaufnahmen, in denen er durchs Schloss läuft, im Regen, in der Rüstung, die Rüstung vollgesogen mit dem Wasser. Und das Geilste ist, das Set war ja nicht nur dafür gedacht, dass es nass wird. Es gibt keinen Abfluss oder sowas. Die mussten die ganze Zeit das Wasser wieder so wegkehren, aufsaugen, von vorne anfangen und so. Und das Set wird ja noch für andere Drehs gebraucht. Das war halt das Probateste, was sie machen konnten. Das ist anders als dieser Abwasserkanal-Set, das so ein Wasserkreislauf war. Da lief das Wasser durch und dann wird es hochgepumpt und dann ging es nochmal durch und so weiter. Es war ein ewiger Kreislauf. Und hier haben sie es einfach reinregnen lassen in dieses Set. Krass. Es gab ja auch bei dem Blood and Cheese Moment, als Jaehaerys eben umgebracht wurde, da hat es ja auch in Strömen geregnet und das Set war nie dafür ausgelegt. Die hatten da unten dann so eine Art Planenwanne gemacht und da hat es einfach reingeregnet, kniehoch. Und dann mussten sie das Wasser da wieder rauskarren. So, da hat sie einfach die ganze Zeit reingestellt. Ich liebe das, was für aufwendige Sets die da bauen und die auch noch unter Wasser setzen. Genial.
Aber das war auch ästhetisch so krass, wie mit Schatten gespielt wurde. Es hat ja auch wirklich etwas Mythisches, als er da angekommen ist. Es ist so, als wenn er in seiner eigenen Hölle da angekommen ist und geistermäßig seine Vergangenheit ihn dort einholt, was richtig cool ist.
Und er hatte Angst. Wann haben wir ihn mal mit Angst gesehen?
Er hat ja nicht nur das, er hat Angst zum einen vor dem, was er so sieht in seinen Visionen, aber er ist jetzt auch ein bisschen getrieben von Paranoia, weil er da am Tisch sitzt und deren Essen nicht kostet, weil er sagt, ihr wollt mich doch vergiften.
Das ist so typisch, das hat der Mad King auch gesagt. Der Mad King hat auch immer gesagt, die Leute wollen mich vergiften, deswegen hat er aufgehört zu essen, deswegen wurde er immer dünner und hagerer und noch verrückter. Das Targaryen Blut ist halt sehr dick. Das geht nicht weg.
Wenn ein Targaryen geboren wird, werfen die Götter eine Münze. Ja.
Oder wir nennen es Inzest, dann passiert halt genau das. Ja. Weißt du noch die Geschichte von Harrenhal?
Nee.
Okay. Also Harrenhal, ich auch hier wieder so geile Mythologie und es passt auch zur Folge natürlich wieder. Harrenhal wurde 40 Jahre lang gebaut von Harren the Black. Also quasi, ich glaube, Herrscher der Riverlands. Und er hat auch die Riverlands drumherum ausgebeutet dafür. Ne? Das ganze Eisen, das ganze Stein, alles, was sie gebraucht haben, um die größte Festung in Westeros zu bauen. Die allergrößte und höchste Festung. Und an dem Tag, an dem die fertig gebaut worden, er eingezogen ist, an diesem Tag ist in King's Landing der König gelandet, Aegon the Conqueror. An dem Tag hat er Westeros betreten und seine Kampagne gestartet. Und als er mit seinem Drachen vor Harrenhal stand mit seiner Armee und sie nicht aufgeben wollten, weil, hey, das sind die größten Türme in ganz Westeros, das ist die größte Festung, sie kann die größte Armee beherbergen, wir werden nicht aufgeben. Harren war zu stolz dafür. Aegon ist dann hoch in den Himmel gestiegen mit seinem Drachen, ganz hoch, und dann von oben als Sturzflug wie Daenerys in der Folge The Bells von Game of Thrones, ja. Im Sturzflug runter und hat Harrenhal angesteckt. Und Harren und seine ganze Blutlinie, all seine Söhne, sind in diesen Mauern lebendig verbrannt. So wie die Strongs eigentlich, nur in dem Fall durch Drachenfeuer. Und deswegen sieht Harrenhal so aus, wie es aussieht. Es war auch zu groß, um es wieder neu aufzubauen. Es ist halt eine verbrannte Festung. Das, was davon übrig ist, ist immer noch eine großartige Festung, die ein fantastischer Stützpunkt ist. Denk nur an Game of Thrones Staffel 2, Tywin Lannister, der auch einen unrühmlichen Tod hatte, war ja Herrscher über Harrenhal. Und Arya war seine Cupbearerin. Und sein Mundschenk, wenn du dich erinnerst. Und der Fluch von Harrenhal ist halt immer noch da. Und gleichzeitig ist es immer noch ein strategisch wichtiger Punkt, auch 200 Jahre später.
Krass. Ich liebe es, wenn du diese kleinen Anekdoten aus Westeros erzählst.
Ja, und wir können es jetzt nur ausmalen, was das für Damon bedeutet und wann das vor allem soweit ist.
Ja, oh Gott. Ja, ich werde, ich, weißt du was, ich bin ja im Hinterkopf, habe ich die ganze Zeit Google gleich die Szene mit dem Mädel.
So. Ich sag mal, ach nee, ich will nichts verraten. Schau es dir an, wenn du möchtest. Aber ja, ihr habt ja nur alles, ist kein Spoiler.
Hast du das Buch eigentlich gelesen?
Die Bücher, Game of Thrones, ja.
Fireblood. Nee, ich rede Fireblood, aber woher weißt du alles über Fireblood so?
Super viele Wikis. Ich wälze mich da durch. Ich bin da auch gerne in so einem Loop. Also in so einer, kennst du diese Wikipedia-Spirale, wenn du nicht aufhörst, über Zweite Weltkriegsartikel zu lesen und klickst einen Link nach dem anderen an? Das war ich die ganze Zeit bei Fireblood. Ich kenne das so gut, obwohl ich das Buch nie gelesen habe. Aber das Buch, ich habe es auf dem Kindle, ich habe es nur immer noch nicht angefasst. Auch so ein bisschen aus Sorge, dass es sich zu sehr schneidet. Also, dass ich jetzt anfange, die Serie schlecht zu finden, weil ich das Buch zu gut kenne. Es gibt ja bei gewissen anderen YouTubern ist das ja durchaus auch der Fall. Weißt du ja auch. Also, da können ja auch die Cinema Strikes Back Leute nichts dafür. Die haben halt die Bücher gelesen und sie hätten gerne ein paar Dinge anders. Und ich will das halt nicht unbedingt anders, nur weil ich die Vorlage auch so gut kenne. Aber andererseits, bei Game of Thrones hat es mich auch nicht gestört. Da habe ich die Serie angefangen, habe dann während der ersten Staffel noch, weil ich die, weiß ich nicht, abwarten konnte, wie es weitergeht, habe ich die Bücher angefangen zu lesen. Und ich habe alle Bücher gelesen, bevor ich die Serie zu Ende geguckt habe, natürlich. Und es geht aber an vielen Stellen angenehm auseinander. Ich finde auch bei House of Dragon ist es ja genauso. Also Rhaenyra zum Beispiel ist eine sehr viel sympathischere Figur, als die Bücher sie zeichnen. Aber die Bücher, und das ist jetzt interessant, oder das Buch, Fire and Blood, ist ja eine Überlieferung von Geschichte aus, glaube ich, drei verschiedenen Perspektiven.
Ist doch so ein Jester, ist doch so ein Court-Jester,
der das Der Court-Jester hat immer die anzügliche Variante, was passiert ist. Dann gibt's einen Maester und das dritte habe ich vergessen. Und
ich glaube, es war der Uwe.
Es war der Uwe, ja.
Und, der war nämlich auch dabei.
Ja, Uwe White war vielleicht auch dabei. Und diese drei Perspektiven sind ja nur eine Perspektive auf Geschichte und sind damit nicht endgültig. Du bist nicht der allwissende Zuschauer, du weißt nur, was Dritte berichten. Und damit spielt ja die Serie hin und wieder sehr gut. Du weißt nur, was andere berichten teilweise. Zum Beispiel, was Damons Taten angeht. Du bist
oft nicht dabei. Aber für mich ist diese Episode schon fast ein Beweis dafür gewesen, dass er sehr wohl angeordnet hat, dass der Junge geköpft wird. Weil wenn ihn das so beschäftigt und der da quasi wie so eine Albtraumvision hat, ich glaube, er wird dieses A Son for a Son tatsächlich.
Ich glaube, es ist egal, was er wirklich gesagt hat. Er ist dieses Risiko eingegangen, dass das passieren wird. Und wenn er es jetzt nicht gesehen hat, hätte er es wissen müssen. Also es ist wirklich, er ist schuld. Das steht für mich außer Frage, egal was er den Leuten gesagt hat. Die Frage ist, wie viel er sich selbst eingesteht und wie sehr bereit ist, für diese Schuld selbst zu büßen. Oder wie er damit umgeht.
Ja.
Also im Moment sind ja Aeon und Rhaenyra auch auseinander. Ich meine, er lässt sich sogar als Your Grace anreden, was ja impliziert, dass er selbst den Thron besteigen will und jetzt eine dritte Partei aufgemacht hat. Das ist, es wird kompliziert.
Da sind wir durch, oder?
Gut, dann können wir jetzt langsam zum Schluss kommen. Aber eine Sache, die kann ich ja jetzt endlich ankündigen. Weißt du noch, dass ich immer, du weißt es sowieso. Dass ich immer von einem Überraschungsgast bei meinem Deadpool-Screening geredet habe.
Ja, bitte.
Der Überraschungsgast bist du.
Yeah!
Wie wir jetzt endlich sagen können.
Heute Überraschungsgast im Podcast und Überraschungsgast beim Deadpool-Screening. Ich bin aber auch eine Überraschung, eine Nerd- und Kultur-Überraschung.
Anfang bedingt Ende, weißt du doch. Ja. 28. Juli, alle Infos dazu in den Shownotes, da könnt ihr.
Let's fucking go.
Da gucken wir zusammen im Luxuskino Deadpool und Wolverine, der an der Woche auch startet, das ist das Eröffnungswochenende, Sonntag 14 Uhr in München. Und da machen wir anschließend einen Live-Talk, wir zwei, über den Film, mit euch, die da im Saal sind. Wir haben Mikrofone, wir können miteinander reden und wir reden dann zusammen über Deadpool und Wolverine. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut mal in die Shownotes.
Mega, ich freue mich.
Ich auch. Und ich muss dir das Bandticket noch kaufen, fällt mir gerade ein.
Der wird Zeit.
Ja, mach ich morgen.
Alles
Probleme
klar.
Von Future Marco. Okay, dann war's das. Vielen Dank, dass du da warst, Eve.
Es war mir voll ein inneres Blumenpflücken, mal ein Gast zu sein in diesem coolen Podcast.
Du bist ja der Dauergast, der häufigste Gast von allen. Dann kommt lange nichts, dann kommt, glaube ich, Sebastian, dann kommt Sean oder irgendwie sowas.
Okay. Und damit sagen wir einfach nur Valar Morghulis.
Valar Harris.